Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ich bin traurig, wenn die Tiere sich verwenigern.
Frieda Steingesser ist 6 und mit ihren 3 Geschwistern und ihren Eltern schon in 7 Länder gereist, in denen der Klimawandel schon deutlich spürbar ist. Wie ändert sich der Alltag der Menschen und was haben sie noch zu erwarten an Veränderungen? Können sie darauf überhaupt noch reagieren? Ich bin Gabi Hafner und ich habe gleich Friedas Eltern Jana und Jens Steingesser zu Gast und frage sie, was die Familie entdeckt und erfahren hat, auch an mutigen Menschen. Wenn es um den Klimawandel geht, gibt es genug Zahlen und Fakten, die belegen, wie besorgniserregend die Veränderungen schon sind. Trotzdem löst es ja nicht bei allen sofort Betroffenheit aus. Zahlen sind eben was Abstraktes. Das ist einerseits ja auch gut, denn es sagt ja auch, dass wir hier die Auswirkungen noch nicht unmittelbar und am eigenen Leib zu spüren bekommen. Aber wie sieht es in Gegenden aus, wo kleine Temperaturänderungen alles verändern? In Grönland zum Beispiel oder in der Wüste. Eine Familie aus dem Odenwald machte sich auf, die Spuren des Klimawandels zu entdecken. Die Ethnologin und Journalistin Jana Steingesser und Jens Steingesser. Er ist Kommunikationsdesigner und Fotograf. 4 Kinder haben sie und die waren auch mit von der Partie. Und die beiden sind zu Gast bei Einfach Leben. Herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da sind.
Ja, wir freuen uns. Vielen Dank.
Was hatten Sie denn vor mit dieser Reise?
Im Grunde genommen war tatsächlich die Idee, diesen Klimawandel jenseits von Zahlen nachvollziehbar zu machen. Auch für Menschen, die sich sonst mit dem Thema vielleicht gar nicht so gerne beschäftigen wollen. Gerade weil man das Gefühl hat, das ist so abstrakt. Es passiert ganz woanders, aber nicht bei uns. Und das stimmt natürlich nicht. Und deshalb haben wir uns die Frage gestellt, woran liegt es, dass es so wahrgenommen wird? Und wir kamen im Grunde genommen darauf, dass wir gesagt haben, wir möchten Geschichten mitbringen von Menschen, Tieren, Pflanzen, Ökosystemen, Wirtschaftszweigen, die eben davon erzählen, dass heute schon der Klimawandel überall spürbar ist, übrigens natürlich auch bei uns.
Wie ist denn das Thema Klimawandel zu Ihrem ganz persönlichen geworden, auch in der Familie?
Naja, im Grunde genommen war es eine ganz witzige Anekdote, die das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen gebracht hat, denn wir haben Zwerghennen bei uns im Garten und eine unserer Zwerghennen, Emma, die begann im Dezember Eier zu legen und gluckig zu werden. Und das ist für unsere Hennen vollkommen untypisch, weil die haben keine künstlichen Licht- und Wärmequellen. Erstmal dachten wir, sag mal, Emma, du hast dich ja total vertan. Dann haben wir recherchiert und sind eben in diesem Zusammenhang auf das Thema Klimawandel gestoßen, haben erfahren, dass es vielen Tieren so geht, dass sie schon in ihrem Verhalten beeinflusst werden. Ich meine, das wissen wir mittlerweile auch vom Vogelzug zum Beispiel. Und das Thema hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Und dann sind wir weiter eingestiegen und haben gesagt, das ist so existenziell wichtig, das können wir gar nicht mehr beiseite legen. Wir können nicht mehr wegschauen. Und haben überlegt, naja, warum nutzen wir denn nicht unsere Kompetenzen als Fotojournalist und als Autorin und machen da ein umfangreiches Projekt draus.
Ja, und das Projekt war so umfangreich, dass Sie eben die ganze Familie mit dazu gepackt haben. Wie kriegt man denn das unter einen Hut? Die Kinder, die ganzen Reisevorbereitungen, man hat ja dann dort auch, man sucht sich ja Gesprächspartner, bereitet es vor, hat Termine. Wie schafft man das? Das ist ja was anderes als eine Urlaubsreise.
Ja, also das ist auf jeden Fall. Also eine Urlaubsreise war es zumindest für uns beiden Erwachsenen eigentlich nie. Das waren schon Arbeitsreisen, aber wenn man die Kinder jetzt fragt, für die war das schon Urlaub und das liegt zum einen daran, dass wir vor jeder Reise ganz als ganz oberste Priorität die Kinder setzen, dass wirklich die Kinder sich wohlfühlen. Das heißt jetzt ganz praktisch, dass die Zeitabläufe ganz anders berechnet werden. Für jede Reise nehmen wir uns mindestens doppelt so viel Zeit, wie wenn wir alleine ohne Kinder so eine Reportagereise machen, um einfach ganz anders in den Rhythmus vor Ort zu kommen. Wir recherchieren viel vorher, nehmen Kontakt auf zu Personen im Land, wo wir hinreisen. Besonders bei Grönland war das ein großes Fragezeichen. Ist es möglich mit 4 Kindern? Das Kleinste war gerade mal 2 Jahre alt und hatte noch Schnuller und Windeln.
Wie alt waren die anderen?
Die anderen waren, also bei der ersten Reise nach Grönland waren die 2, 5, 6 und 12.
Da haben bestimmt viele gesagt, naja, ihr kriegt ja vielleicht einiges gebacken, aber jetzt spinnt ihr. Da sind sie bestimmt auch an Grenzen gestoßen. Es war ja eiskalt teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Also da wussten wir, da gehen wir wirklich ans Limit. haben vorher in Grönland Leute kontaktiert und gefragt, ist so etwas mit Kindern möglich? Und der Robert Peroni, der da diese Expeditionslodge betreibt, der hat ganz klar die Aussage getroffen, es gibt kein schöneres Reiseland mit Kindern als Grönland. Von daher hatten wir da schon mal die Zusage und wussten, wir können uns da auf sicherem Terrain bewegen. Und es war tatsächlich auch so. Also unsere Kinder, von allen Reisen war die Grönlandreise für sie die schönste und die wollen sie auf jeden Fall wiederholen. Und uns hat es gezeigt, mit der richtigen Vorbereitung und Umsetzung ist das alles möglich. Wir haben irgendwann aufgehört zu fragen, ist es möglich, sondern wie machen wir es möglich?
Wobei man sagen muss, gerade diese Grönlandreise hat natürlich schon, es war eine sehr aufwendige Vorbereitung, weil es ja nicht viel, also ich habe zum Beispiel einen ganz banalen Reiseführer gekauft und zu Ostgrönland, wir hatten uns ja auch noch den Osten ausgesucht, gab es glaube ich in diesem Reiseführer, der 220 Seiten hatte, vielleicht 10 Seiten Informationen, also im Grunde genommen gar nichts. Und mir gingen so viele Fragen durch den Kopf, einerseits für die journalistische Arbeit vor Ort, also wie kontaktiere ich denn die Menschen, mit denen ich sprechen will, kann ich die vorher schon kontaktieren? Und ganz banal, auch als Mutter natürlich Fragen, die mich bewegt haben, schaffen das meine Kleinsten überhaupt schon? Ist es zu kalt? Kann ich da genügend Windeln kaufen oder muss ich die mitbringen? Also auch so ganz alltagspraktische Fragen. Aber es stimmt, was Jens auch gesagt hat, dass wir da ganz schnell gelernt haben, einfach vorher die richtigen Menschen zu kontaktieren und es dann umzusetzen. Und vor Ort, also wir planen mittlerweile nur noch die ersten Tage vor und der Rest ergibt sich vor Ort und wir geben uns auch immer diesen Freiraum, dass sich etwas entwickeln darf vor Ort.
Ja, genau, weil sonst hat man alles durchgeplant und stößt eigentlich nie auf die wirklich guten Geschichten.
Genau. Ja,
wohin die Reise in mehreren Etappen führte, welche Begegnungen und Geschichten Jane und Jens Steingesser entdeckt haben, das erfahren Sie gleich. Eine Familie reist auf den Spuren des Klimawandels. Die Eltern Jana und Jens Steingesser sind zu Gast im Studio. Wie haben Sie denn die Länder ausgesucht, in die Sie dann letztlich gefahren sind?
Also im Grunde genommen ging es uns natürlich darum, die Regionen aufzuzeigen, in denen die Auswirkungen des Klimawandels schon ganz deutlich spürbar sind, vielleicht auch schon wirklich visuell sehr eindeutig sichtbar sind. Und da war natürlich die Arktis ganz mit vorne dran. Arktis hat ja da leider eine sehr traurige Vorreiterrolle. Und ja,
jeder hat diese Bilder vor Augen. Ein Eisbär treibt einsam auf einer immer kleiner werdenden Scholle.
Richtig, das sind natürlich so diese ganz dramatischen Bilder. Aber uns ging es in diesem ganzen Projekt ja vor allem darum, auch die Zusammenhänge genauer anzuschauen. Also auch zu fragen, was bedeutet es denn für die Menschen vor Ort wirklich? Wie ändert sich ihr Alltag? Wie ändert sich ihr Leben? Und was passiert? Was haben sie noch zu erwarten? Und wie können sie mit diesen Veränderungen umgehen? Wie können sie darauf reagieren.
Haben die Menschen dort, die Einheimischen in den Ländern, wohin sie gereist sind, ihr Anliegen auch auf Anhieb verstanden oder fanden die das befremdlich, dass da so Mitteleuropäer, so Weiße kommen und nach Klimawandel fragen und sich dafür so Sachen interessieren, wie sich das Leben da verändert hat?
Also es war eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also je nachdem, wo man gerade war. In Lappland bei den Sami sind wir mit Rentierzüchtern umhergezogen. Bei denen war das ganz klar. Die konnten wirklich den Klimawandel hoch und runter deklinieren mit ihren Aussagen, was sich alles ändert und wie sie damit umgehen müssen und was es auch wirklich für eine Bedrohung in ihrem Alltagsleben ist. In Ostgrönland, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass das Thema ganz oben auf der Tagesordnung steht, war es eher so ein Nebenthema. Vor Ort gibt es ganz andere Probleme, alltägliche Probleme, die weitaus wichtiger sind für die Menschen vor Ort. Das hat uns wieder überrascht. In Australien zum Beispiel, in Gesprächen mit Farmern, die ziemlich hart mit den Auswirkungen des Klimawandels wirklich schon umgehen müssen und oft auch in ihrer Existenz bedroht sind, da war das für die jeweiligen Personen aber nie der Klimawandel. Wenn wir da mit dem Thema Klimawandel angefangen haben, dann gab es immer erstmal die Antwort, naja, also Klimawandel, nee, das gibt's hier nicht. Und dann kamen viele verschachtelte Sätze mit aber das und das hat sich geändert. Aber da haben wir uns dann wirklich angewöhnt, das Wort Klimawandel gar nicht mehr in den Fragen zu erwähnen, sondern eher über die Hintertür das Thema zu begehen.
Also generell kann man sagen, dass es oft so Strategien gab, dieses Thema, das doch sehr belastend ist, erstmal gar nicht an sich ranzulassen. Das haben wir in vielen Situationen erlebt und viele Gesprächspartner haben uns dann im Grunde genommen sogar die Erklärung nachgeliefert. Also wir hatten einen Farmer mehrere Tage begleitet, der hat dann gesagt, wisst ihr, also jetzt so sinngemäß, wisst ihr, wenn ich jetzt wirklich akzeptieren würde, dass der Klimawandel von Menschen wie mir gemacht ist, das würde ich einfach nicht aushalten. Die Konsequenz, die ich dann zu tragen hätte. Und das war ganz spannend zu sehen, dass im Grunde genommen die Erklärung schon mitgeliefert wurde, warum es vielen Menschen auch so schwerfällt, sich mit diesem existenziellen Thema zu befassen.
Wie wäre denn bei diesem Beispiel der Zusammenhang, den dieser Farmer sich eingestehen müsste?
Naja, also das war jetzt ein großer, industrielle Landwirtschaft im Grunde genommen, monokultureller Weizenanbau über mehrere Generationen hinweg. Da zeigt sich zum einen, dass man das Thema Klimawandel nicht getrennt von anderen Faktoren betrachten kann, also die monokulturelle Landwirtschaft hier, Landnutzungsänderungen und sowas. Und er selbst natürlich weiß, dass er mit seinem Lebensstil allein schon natürlich dazu beiträgt, aber auch mit der Art und Weise, wie hier Lebensmittel produziert werden. Und da hat er ganz klar gesagt, ich weiß, meine Kollegen und ich, wir stecken da lieber mal den Kopf in den Sand und schauen nicht hin. Wir wollen es nicht so gerne wahrhaben. Gleichzeitig haben wir auch andere Farmer getroffen, die gesagt haben, Mensch, ich verstehe meine Kollegen nicht. Wie kann man denn so blind sein? Also ich habe jetzt aufgehört, monokulturell hier Weizen anzubauen. Ich habe eine ganz andere Strategie aufgebaut mir, um eben in diesen Dürrejahren, die im Weizengürtel schon viele Jahre andauern, zumindest eine kleine Ernte einzufahren.
Das zeigt also, dass der Klimawandel wirklich einfach auch die Menschen mit dem, was sie aushalten, was sie an Flexibilität aufbieten, an ihre Grenzen bringt. Haben Sie auch so Reaktionen erlebt wie, ja, ausgerechnet ihr Westler aus einem der reichsten Länder der Erde kommt jetzt an und guckt da bei uns nach, guckt doch lieber mal bei euch nach?
Nee, direkt konfrontiert wurden wir mit so einer Aussage eigentlich nicht. Ich glaube, Grönland, und das auch gleich zu Beginn, hat uns schon sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir ein sehr westlich geprägte Vorstellung davon natürlich haben, was das bedeutet. Aber auch, dass in einer Gesellschaft, die mit so vielen alltäglichen sozialen Problemen zu kämpfen hat, dass dieses Thema ganz weit nach hinten rutscht, leider.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal ein bisschen intensiver nach Norden reisen, nach Grönland im Gespräch.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Was passiert mit unserer Welt? Die Ethnologin und Journalistin Jana Steingesser und Jens Steingesser, Fotograf, haben mit ihrer ganzen Familie eine lange Reise gemacht in verschiedenen Etappen, um Veränderungen durch den Klimawandel aufzuspüren und zu dokumentieren. Vor allem Grönland hat man ja wirklich so ein bisschen auf dem Schirm mit dem Stichwort Klimawandel, die Polkappen schmelzen. Was passiert dort? Was sind Ihre Beobachtungen?
Also im Alltagsleben jetzt für die Menschen in Ostgrönland, wo wir ja gewesen sind, in der Hauptstadt Tasiilaq und in den umliegenden Siedlungen, was sich dort ganz drastisch verändert, ist einfach die Meereisbedeckung, die einfach wirklich rapide zurückgeht. Man muss sich das so vorstellen, dass jetzt eine Inuit-Familie dort, klar, zum einen von der Sozialhilfe lebt, leider, weil es dort einfach viel zu wenige Arbeitsmöglichkeiten gibt, aber viele sich natürlich noch selber versorgen über die Jagd, über die alltägliche. Robben werden hauptsächlich vom Eis aus gejagt. Wenn aber das Meereis nicht da ist, braucht man ein teures Boot. Sprich, viele Familien, die sich ein teures Boot nicht leisten können, die haben diese Möglichkeit nicht mehr, was wir sehr drastisch gesehen haben. Allein die Kinder konnten es kaum aushalten, wenn sie zum Beispiel jetzt Schlittenhunde gesehen haben, die wirklich am Verhungern waren, weil natürlich gibt's da nicht irgendwie Schappi aus der Dose importiert, sondern auch die Robben dienen natürlich dafür, die Schlittenhunderudel über die Runden zu bringen. Wir haben da Aussagen bekommen, dass noch vor einigen Jahren man wirklich locker 4 Monate vom Eis aus jagen konnte und mittlerweile sind es oft nur noch 2 Monate, wo man aufs Meereis gehen kann, weil es einfach sonst nicht mehr trägt.
Und das geht ja dann noch tiefer im Grunde genommen auch so in die Psyche des Landes, wenn man das so sagen kann. uns war erstmal nicht bewusst, dass die ganz schwierige Zeit für viele Grönländer der Sommer ist. Also die höchste, Grönland hat ja eine der höchsten Jugendselbstmordraten der Welt und diese Selbstmordrate nimmt rapide zu in den Sommermonaten. Es ist im Grunde genommen eine Gesellschaft, die auf den Winter, auf das Leben im Winter eingerichtet ist. Also das ist der Moment, wo man sich im Grunde genommen durch die Aktivitäten, durch die Jagd, durch die Verarbeitung der Jagdprodukte und sowas auch wieder seiner eigenen Identität bewusst wird. Das ist ein richtiges Problem für viele Menschen, dass diese Phase sich massiv verkürzt. Also einerseits eben, weil sie im Alltag über die Runden kommen müssen, aber auch, weil sie sich ganz schlicht und ergreifend vollkommen nutzlos vorkommen.
Also die Tage sind ganz lang im Sommer, es ist lange hell, aber es gibt eigentlich nichts zu tun.
Genau. Also wir haben ja auch da Menschen begleitet, Männer, die im Grunde genommen noch vor zwei bis drei Jahrzehnten wirklich nomadisch gelebt haben. Also in so einem kurzen Lebenszyklus ganz anderen Lebensstil jetzt führen. Die sind mit ihren Familien und mit allem, was sie besessen haben, was nicht viel war, sind sie von einem Fjord zum nächsten gezogen, immer dorthin, wo die Beutetiere eben hingezogen sind. Und das macht ja auch was mit den Menschen, dass man das Leben in so kurzer Zeit, in einer Lebensspanne so radikal umändern muss.
Und andererseits haben wir auch mit Politikern gesprochen, die natürlich eine Riesenchance jetzt wittern, weil natürlich ist die Arktis auch eine Schatztruhe an Ressourcen, an fossilen Ressourcen, auch an Edelmetallen. Und die öffnet sich jetzt langsam, dadurch, dass das Eis zurückgeht. Und Grönland ist immer noch von Dänemark abhängig. Und da ist es natürlich eine Riesenchance. Also
was da strecken sich schon die Hände aus in Richtung dieser Schatztruhe.
Genau. Was aber natürlich sehr umstritten ist. Einerseits ist es natürlich widersinnig, die Polkappen schmelzen ab und dann noch mehr fossile Brennstoffe zu fördern. Aber das ist oft auch ein ganz klarer politischer und ökonomischer Wille. Für uns war das irritierend, aber man muss es sich auch dann wieder andererseits vorstellen. Klar, vom Konsum ist natürlich in diesen Gegenden der Anteil an dem, was das Weltklima schadet, natürlich äußerst gering. Und sie sagen sich auch oft, warum sollen wir jetzt die Arktis hier beschützen als bedrohtes Gebiet? Wir müssen auch von etwas leben und wollen nicht von Sozialhilfe leben und wir wollen uns genauso weiterentwickeln und dafür braucht man Geld.
Ja, ich meine, da will nicht die Verlierer sein. Wie haben Ihre Kinder denn sich an den Alltag in Grönland gewöhnt und wie haben die dieses Land erlebt? Haben die was mitbekommen eigentlich von dieser Spannung, die da auch doch da ist?
Also die Kinder haben sich fantastisch da eingefunden. Es war mehr, als wir jemals gewagt hatten zu träumen. Die sind da angekommen. Es ist oft so, dass unser Sohn hat eigentlich immer einen Ball dabei, packt den aus und dann sind sofort Kinder da. Die sind schon am allerersten Tag losgezogen und wir haben sie im Grunde genommen nur noch zu sehen bekommen, wenn wir sie wirklich zurückgerufen haben oder wenn es was zu essen gab, wenn sie Hunger hatten. Wir haben dieses Thema Klimawandel jetzt nicht in dem Sinne mit ihnen thematisiert von Anfang an, weil sie ja noch recht klein waren. Aber wir haben vor Ort ganz gut mit eigenen Augen sehen können, was es bedeutet, wenn Kinder in ihrem Alter hungrig sind, weil ihre Väter ohne Beute nach Hause gekommen sind.
Das war also gerade Einkaufen in Ostgrönland hat vor allen Dingen den Kindern, aber auch uns viele Zusammenhänge sehr deutlich gemacht. Also wir waren dort zum Beispiel in Tinitekilak. Das ist eine kleine Siedlung am Rande des Inlandeises mit ein bisschen mehr als 100 Einwohnern. Da gibt es einen Supermarkt und der wird nur in den Sommermonaten beliefert, weil dann eben das Versorgungsschiff dorthin kommt. Wenn es dann langsam dem Ende des Winters entgegengeht, sind die Regale oft einfach leer. Und das wurde uns dort ziemlich klar und den Kindern vor allen Dingen auch. Also ihre Freunde, die sie dort gefunden haben, kamen dann auch wirklich immer mit zum Essen mit. Und man hat gemerkt, die sind einfach verdammt hungrig und freuen sich. Da gibt es nämlich noch einen gefüllten Topf mittags. Das haben unsere Kinder schon auch sehr klar verstanden, was das bedeutet.
Leben und Reisen unter extremen Bedingungen und was die Steingassers in heißen Ländern erlebt haben, das erfahren Sie als nächstes.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Viele Menschen gehen mit der Welt so um, als hätten wir noch ein paar andere Planeten um die Ecke, auf die wir umziehen könnten. Und als wär unsere Welt was Austauschbares, was man so lange benutzt, bis es kaputt ist.
Paula Steingesser war als 12-Jährige schon in Australien und Afrika, wo sie erleben konnte, wie Klimawandel und Armut zusammenhängen. Ihre Eltern erzählen bei Einfachleben gleich mehr Klimareiseerlebnisse aus diesen Ländern. Bis gleich. Zum Thema, was passiert mit unserer Welt durch den Klimawandel? Die Journalistin Jana Steingesser und Jens Steingesser als Fotograf sind mit ihren Kindern in Länder gereist mit extremen Klimabedingungen und haben nach Veränderungen durch den Klimawandel geforscht. Womit wurden sie denn in heißen Ländern konfrontiert, in Südafrika zum Beispiel?
Naja, wie überall auf der Welt verschieben sich ja Klimazonen, Niederschlagsmuster ändern sich. Und das hat natürlich gerade in den heißen Regionen, also wir haben uns ja Südafrika, Marokko und Australien vorgenommen, die ohnehin schon oft an den Grenzen der Belastbarkeit sind, was eben Temperaturen und Trockenheit betrifft, das hat ganz deutlich Auswirkungen gehabt. Also in Südafrika haben wir zum Beispiel nochmal sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, dass dieses Gebiet oben im Norden am Rande des Richtersfeldes so an seine Grenzen kommt, dass die Menschen, wenn jetzt eine übermäßige Dürre kommt, keine Reserven haben. Eigentlich im Grunde genommen nur noch schwer reagieren können darauf. Das heißt, ihre Tiere verhungern zum Teil. In Südafrika war für uns das große Thema die Ernährung, also Landwirtschaft auch im großen Stil. Was bedeutet das denn eigentlich für die Landwirtschaft? Und da war es auch sehr deutlich zu sehen, dass dadurch, dass sich die Hitze weiter Richtung Südwesten runterrückt, in den sogenannten Weizengürtel dort, dass die Farmer jetzt mehrere Jahre hintereinander mit katastrophalen Dürren zu kämpfen hatten. Und das hat zur Folge, dass viele ihre Betriebe aufgeben, einfach niemand mehr in ihre Fußstapfen treten möchte. Und dann sitzen da in den Startlöchern oft tatsächlich multinationale Konzerne, andere Regierungen, die dieses Farmland in weiser Voraussicht übernehmen möchten. Aber nicht nur das Land, das wurde uns da auch nochmal deutlich, sondern natürlich auch die Wasserquellen, die sich darauf befinden.
Also das sind wirklich Leute, die vor Augen haben, dass das, was sie vielleicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte ihre Familien gemacht haben, dass das an einen Endpunkt kommen wird.
Es ist ja auch beängstigend. Ich kann das schon verstehen, dass man, das bedeutet ja, dass man sich eingestehen muss, so geht es nicht weiter. Wir müssen uns überlegen, und zwar im kleinen Stil, wir selbst mit dem, was wir machen, aber auch im großen Stil als Menschheit, wie wollen wir eigentlich weitermachen? Und das ist natürlich so eine große, bewegende Frage, die ist so berührend, dass ich verstehe, dass das Angst macht.
Auf alle Fälle.
Gerade in den heißen Wüstenregionen oder semiariden Regionen hat man wirklich gemerkt, an wie vielen Orten auf der Erde der Mensch wirklich schon sehr, sehr am Limit lebt und wie wenig Spielraum da nach oben ist. Also da ein Beispiel war der Köcherbaum, der ist enorme Hitze gewohnt. Also wirklich, da ist es oft tagsüber, geht es an die 40 Grad hinan. Wenn es aber, wie es im Moment der Fall ist, noch heißer wird, kann der Köcherbaum irgendwann auch nicht mehr die Hitze ertragen. Amputiert sich selber, um seinen Wasserhaushalt noch halbwegs zu regulieren, den Stamm am Leben zu halten. Und ist aber vor allen Dingen auch nicht mehr in der Lage, Nachkommen zu erzeugen, weil die Setzlinge eingehen. Und dort sieht man ganz klar, wie wirklich es Baumfriedhöfe gibt. Und für uns war das da, okay, da ist es einfach nur heiß und Wahnsinn, dass Pflanzen da überleben können, aber natürlich haben die auch ihre Grenzen und das hat man sehr deutlich gespürt.
Ja, dieses Stichwort Grenzen, also diese ganz viele Menschen, Tiere, Pflanzen, aber auch ganze Systeme stoßen tatsächlich so deutlich an ihre Grenzen schon. Und das ist von uns aus hier aus Deutschland oft schwer nachzuvollziehen, weil es wird ja auch immer von diesen durchschnittlich 2 Grad Temperaturerhöhung gesprochen. Das bedeutet aber in anderen Regionen, dass wir hier ganz andere durchschnittliche Temperaturerhöhungen schon haben. Also gerade eben in der Arktis, das ist ja ganz groß auch jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr auch in den Nachrichten gewesen. Genauso aber auch in Australien, da sprechen wir nicht von 2 Grad, sondern von 6 Grad Erhöhung der Durchschnittstemperatur. Und das hat massive Folgen.
Es gibt auch, glaube ich, eine ganze Menge Australier, die diesen Kontinent schon verlassen haben, die es begriffen haben. Sie waren ja zum Beispiel auch in Marokko. Da gibt es ja eigentlich schon seit Jahrhunderten ein ausgeklügeltes System zum Wassermanagement, weil das eigentlich immer eine Region war, wo Wasser knapp war. Viele Kilometer Kanäle, die zum Beispiel Wasser in die Dörfer bringen im Atlasgebirge. Reicht das noch, dieses Wassermanagement, das traditionelle?
In Gesprächen vor Ort haben wir auch gehört, es ist wirklich am Limit. Also es werden dort immer mehr auch Aquiferen angezapft, also wirklich Wasserreservoirs, die viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, die sich auch gar nicht mehr so schnell auffüllen. Das ist also eher ein endliches Wasserreservoir. Dann waren wir in den Ausläufern der Sahara dort und haben mit Nomaden gesprochen, die mir bestätigt haben, dass sich ganz klar die Wetterschemen ändern. Also früher kamen dort die Winde eher vom Meer und haben eben Feuchtigkeit gebracht, aber in mäßigen Schüben. Also dort kam eine Wetterfront, die wirklich die Wüste auch zum Blühen gebracht hat. Mittlerweile drehen sich die Windrichtungen und der Wind kommt eher aus dem Inneren der Sahara, ganz trocken und wirklich so, dass nichts am Leben bleibt, wenn er über die Wüste zieht. Und wenn dann plötzlich Niederschläge kommen, kommen sie eher sinnflutartig. Und diese Wechsel im Wetterschema, die eh schon eine Gegend, die so extrem unter der Belastung leidet, die bringt da natürlich vieles so in Veränderung, dass ein Leben in den bisherigen Schema gar nicht mehr möglich ist. Also mit den Nomaden, mit denen wir gesprochen haben, der arbeitet jetzt als Nachtwächter in einem Hotel, weil er gemeint hat, er hat seine Herden nicht durchgebracht und so kann er nicht weiterleben.
Mhm. Aber genauso in der Dadeschlucht zum Beispiel war es ja auch so, dass das ganz klar war, diese Bewässerungskanäle, die da existieren, die sind auch nur für gewisse Wassermengen konzipiert. Und genau wenn dann diese Extremwetter kommen, da war auch gerade ein ganz großer Teil dieser Bewässerungskanäle einfach hinfortgespült worden. Das hat diesem Kanal gar nicht standgehalten, was darunter kam. Gleichzeitig, gerade aus dieser Dadeschlucht, fand ich so ein ganz schönes Beispiel von, ich finde, von ja Menschlichkeit im Grunde genommen. Da wurde nämlich... Da hat unser Interviewpartner erzählt, im letzten Jahr in dem Dorf gar nicht weit entfernt gab es kein Wasser. Und dann hat er gesagt, wir hatten aber Wasser. Und die sind zu uns gekommen und haben Wasser bei uns gezapft. Und dann hat Jens sie gefragt, ja, und war das ein Problem für euch? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich nicht. Wir können doch unsere Nachbarn nicht verdursten lassen. Selbstverständlich teilen wir unser Wasser mit ihnen. Dann kriegen unsere Gärten eben weniger ab. Ich fand, das war so ein Moment, wo man auch Hoffnung schöpft, weil man merkt, sowas entsteht in solchen Momenten natürlich auch.
Jana und Jens Steingesser haben auch eine Region bereist, die wir vor der Nase haben, die Alpen nämlich. Und davon berichten sie als nächstes bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unsere Welt verändert sich durch den Klimawandel unter extremen Bedingungen schneller als bei uns. Das haben Jana und Jens Steingesser auf einer Reise in verschiedene Klimazonen erkundet und ein Buch draus gemacht. Eine Station ihrer Erkundungsreisen war hier ganz nah bei uns, das waren die Alpen. Was wollten Sie denn dort herausfinden?
Die Alpen gelten ja als der Wasserspeicher Europas und wir wollten uns vor Ort anschauen, zum einen, wie sich da auch schon die Vegetationszonen verschieben, aber auch einfach die Gletscher uns anschauen, mit eigenen Augen sehen, wie diese Wasserspeicher angegriffen sind bereits. Und die sind ja massiv angegriffen. Also die Alpengletscher haben ja schon zum Teil 50-60% ihres Volumens eingebüßt. Diesmal hatten wir uns vorgenommen, zu Fuß auf alten Schmugglerpfaden eben von Österreich durch Schweizer Teil der Alpen nach Italien zu laufen, weil uns wichtig ist, zu Fuß dann durch diese Region zu kommen, mit Menschen zu sprechen, die dort auch in den Berghütten leben, die Veränderungen schon seit Jahrzehnten beobachten. Es war gerade an den Gletschern, am Rhone-Gletscher für uns ein ganz bewegendes und sehr, sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie sich die Gletscher im Klimawandel verändern.
Ist es da besonders offensichtlich oder warum ist es da so besonders offensichtlich und schmerzhaft? Die Gletscher sehen ja überall sehr, sehr traurig aus. Im Sommer mag man eigentlich gar nicht hinschauen.
Also beim Rhone-Gletscher gibt es eine Grotte, die ist in den Gletscher geschlagen und diese Grotte wird aber jetzt schon mit weißer LKW-Plane abgedeckt, damit sie eben den Sommer übersteht.
Auf der Zugspitze hat man das jetzt aufgegeben, den Gletscher noch zuzudecken, weil es nichts mehr hilft.
Ja, deswegen, es ist auch eher so ein Kaschieren, also ein kosmetisches Kaschieren eher, aber für diese Grotte ist es anscheinend immer noch sinnvoll, sie in Leichentuch zu packen und das war schon wirklich sehr beängstigend, auch für die Kinder, die dort wirklich gesehen haben, ja, also stirbt der Gletscher gerade und da konnte man jetzt auch nicht unbedingt diese Frage verneinen, weil man eindeutig sieht dann auch natürlich mit Vergleichsbildern, wie stark dieser Gletscher einfach zurückgeht. Da gab es auch eine Situation, das war am Mortaratsch-Gletscher, da sind dann immer die Jahreszahlen an Felsen geschrieben, wo eben der Gletscher aufgehört hat zu dieser Jahreszahl und da gab es dann den einen Felsen, wo 2010 drauf gestanden hat, das ist das Geburtsjahr unserer jüngsten Tochter. Und naja, das war auch für die Kinder wirklich ein einschneidendes Erlebnis zu sehen, als ihre jüngste Schwester geboren wurde, die dann zu dem Zeitpunkt gerade mal 3 Jahre alt war, wo natürlich kein Gletscher mehr war an diesem Ort und man hat den Gletscher wirklich ganz weit hinter der nächsten Felsnadel erst entdecken können. Das hat sie bis heute nicht losgelassen. Die Geschichte erzählen sie auch noch ganz gerne.
Was sagen Sie ihnen dann? Weil ich denke, die Familie hat sich trotzdem jetzt nicht total geknickt über die Alpen geschleppt.
Das finde ich eigentlich ganz spannend. Bei den Kindern kommen ganz viele Fragen auf, die auch wenn ihnen das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, sehr deutlich darauf hindeuten, was eigentlich falsch läuft.
Ja, und ob die Steingessers auch positive Beispiele gefunden haben, wie man dem Klimawandel begegnen kann und ob sie persönliche Konsequenzen gezogen haben aus ihren Reisen, das erfahren sie bei Einfach Leben Teil 2 nach den Nachrichten.
Ich finde, dass die Welt uns Geschenke macht und wir denken, an uns gehört alles.
So fasst der 10-jährige Mio Steingesser zusammen, was er auf den Reisen mit seinen Eltern gelernt hat. Was die Familie daraus für Konsequenzen zieht und wie skeptisch oder optimistisch sie in die Zukunft schaut, das hören Sie nach den Nachrichten bei Einfach Leben Teil 2. Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Wenn ich Kinder mal bekomme und die so alt sind wie ich jetzt, dann wünsche ich mir, dass die Welt dann genauso schön aussieht wie jetzt.
Sagt Hanna Steingesser. Sie ist 9 Jahre alt und war schon in Afrika, Australien und Grönland. Auf diesen Reisen hat sie einiges gesehen, worauf man gut Acht geben muss, damit ihre Kinder es auch noch erleben können. Ich bin Gabi Hafner und habe mir von ihren Eltern berichten lassen über ihre Familienreisen auf den Spuren des Klimawandels und was sie daraus gelernt haben für den Alltag in einem reichen Land wie Deutschland. Was passiert mit unserer Welt? Eine Familie reist auf den Spuren des Klimawandels. Die Ethnologin und Journalistin Jana Steingesser und Jens Steingesser ist Kommunikationsdesigner und Fotograf, berichten bei Einfach Leben von ihren Reisen in die empfindlichen Klimazonen der Welt, die sie mit ihren 4 Kindern zusammen unternommen haben. Willkommen nochmal an Sie beide.
Hallo.
Aus den Reiseerlebnissen ist ein Buch entstanden, Die Welt von morgen heißt es. Ja, die wirklich sehr schönen und gekonnten Fotos in diesem Buch, die drücken ja schon auch, finde ich, erstmal aus, wie schön, wie vielfältig unsere Welt ist, wie spannend es ist, sie zu entdecken mitsamt ihren Bewohnern, Menschen und Tieren und Pflanzen. Das wirkt beim Durchblättern erstmal alles ja auch entspannt und harmlos. Sie hätten sich ja auch alarmierende Bilder auswählen können. Warum haben Sie es nicht getan oder nicht so ganz offensichtlich nur die genommen?
Ja, es ist spannend, dass Sie fragen. Also wir ganz am Anfang, als wir das Projekt quasi konzipiert haben und uns überlegt haben, wie wollen wir denn an die Sache rangehen, hat sich natürlich die Frage gestellt, legen wir jetzt größeren Wert auf diese Horrorszenarien, auf diesen Schockmoment, wo wir ziemlich schnell aber gesagt haben, nee, genau darum geht's uns nicht. Also wir wollen weder irgendwie schocken mit Bildern, die wirklich verschrecken, also wie so ein Katastrophentourismus, sondern wir wollen eher Geschichten, alltäglichere Geschichten erzählen, die viel mehr passieren schon, die natürlich weit nicht so dramatisch sind wie irgendwelche, ja, einfach Katastrophen, die natürlich überall auch schon passieren. Ja,
die vielleicht eine langsamere Dramatik in sich tragen, denn so undramatisch finde ich das nicht, was Sie alles jetzt so erzählt haben.
Ja, klar, genau. Es sind aber, also, ja, man braucht zum einen mehr Zeit, um diese Geschichten zu erzählen, aber vor allen Dingen wir uns überlegt oder den Wunsch gehabt, dass diese Geschichten auch nachhaltiger vielleicht in den Menschen eine Wirkung erzeugen. Also so ein Schockmoment, okay, klar, in Asien gab es jetzt wieder Überschwemmung, das ist weit weg, wir sind hier noch auf einer sicheren Insel in Zentraleuropa, ist schlimm, aber genauso schnell wird es irgendwo auch wieder abgehakt. Und genauso funktioniert es ja auch mit diesen ganzen Zahlen, Werken über den Klimawandel, auch da jetzt wurden neueste Zahlen veröffentlicht und 2,3 Grad, das hat uns oft wenig berührt, beziehungsweise hat uns irritiert, wie wenig uns solche Zahlen noch berühren, weil man sie einfach alltäglich hört, abtut, abhakt, okay, und genauso ist es mit Katastrophen, oh Gott, jetzt ist da schon wieder was Schlimmes passiert. Naja, so ist es, wir können hier eh nichts tun.
Ja, man sucht dann eher reflexhaft nach dem Stück Sicherheit, das man so genau für sich selber definieren kann. Aber Sie bringen ja trotzdem auch Zahlen und Fakten durchaus rein in das Buch. Wie haben Sie das gemacht?
Naja, zum einen haben wir ja ganz wunderbare und sehr renommierte Wissenschaftler gewinnen können, die zu einzelnen Unterthemen im Grunde genommen nochmal beigesteuert haben, einen Beitrag beigesteuert haben, also Klimawandel und Ernährung zum Beispiel, oder was ist überhaupt der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Mojib Latif hat dazu ja auch was geschrieben in unserem Buch. Das ist das eine, und natürlich erwähnen wir schon auch Zahlen in unseren Berichten, aber eigentlich mussten wir uns ja schon zu Beginn des Projekts mit der Frage auseinandersetzen, warum, selbst wenn man sich für ökologische Themen interessiert, warum ist dieses so drängende Thema, berührt es so wenige Menschen? Und es gab für uns zwei Antworten. Einmal diese abstrakten Zahlen und Fakten, die uns denken lassen, dass der Klimawandel weit weg ist in Raum und Zeit. Und auch die mediale Berichterstattung, die oft eben nur diese Katastrophen zeigt. Und das haben wir in Gesprächen oft erlebt, dass Menschen sagen, ja, bei uns gibt es den Klimawandel ja noch nicht, aber, und das hat uns dazu gebracht, dass wir eigentlich nur schließen konnten daraus, Menschen gehen davon aus, dass Klimawandel nur diese riesigen Katastrophen sind, aber diese Zusammenhänge vor der eigenen Haustür nehmen wir als solchen gar nicht wahr.
Und Menschen, die schon betroffen sind von den Veränderungen, schaffen die es, der Bedrohung entgegenzutreten? Davon berichten die Steingässers in ein paar Minuten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Jana und Jens Steingässer sind zu Gast im Studio. Die Ethnologin und der Fotograf sind mit ihren vier Kindern rund um die Welt gereist, um Spuren des Klimawandels aufzuspüren. Haben Sie denn auch Beispiele dafür gefunden, wie Menschen gut auf diese Veränderungen reagieren?
Immer wieder. Also, das ist ja unglaublich, wie anpassungsfähig Menschen auch sind. Da sind sie zum Beispiel Pflanzen ja weit voraus, weil Pflanzen können nicht einfach weiterlaufen und sich schnell irgendwo ansiedeln. Bei Tieren ist es auch manchmal das Problem. Also gerade in Schweden, also in Lappland oben mit den Sami, mit denen wir unterwegs waren, war das ganz spannend zu sehen, wie engagiert, die versuchen auf all diese Veränderungen irgendwie adäquat zu reagieren. Manchmal haben sie gesagt, schaffen sie es gut und sind optimistisch. Manchmal gehen aber gerade ist das Tempo dieser klimatischen Veränderung so schnell, dass sie fürchten, doch nicht Schritt halten zu können. Wir haben aber auch natürlich ganz viele Initiativen dann bewusst besucht, die ganz bewusst sagen, wir möchten uns eine andere Welt von morgen schon denken und schon mal ausprobieren, wie die aussehen kann.
Gibt es da auch ein Beispiel?
Ja, in Australien war es sehr spannend. Gerade haben wir viele Menschen getroffen, die wirklich zum Beispiel oben am Rande der Kimberleys im Nordwesten Australiens, wo die Menschen sehr abhängig sind von der Infrastruktur, also allein von Ernährung, von Treibstoffen, von Baustoffen. Und da haben wir die Wendy Albert getroffen, die quasi ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt, die dort jetzt eine Permakultur anfängt, die auch sagt, sie will nicht abhängig sein von den Nahrungsmitteln, die über tausende Kilometer durch den Kontinent gefahren werden. Und dort ist natürlich der Wüstenboden eher sandig, da wächst wirklich jetzt nicht so viel drauf und vor allen Dingen wächst es nicht gut. Die aber jetzt ein Konzept entwickelt hat, dass sie Essensreste von vielen Restaurants, Hotels dort täglich einsammelt und Bokashi-Composting betreibt. Also sie entwickelt dadurch ihren eigenen Humus, den sie ausbringt auf dem Sandboden und die sich mittlerweile selber ernähren kann über ihre Landwirtschaft und die vor allen Dingen das Projekt auch zurück in die Gemeinde bringt. Dort gibt es viele Sozialprojekte mit der indigenen Bevölkerung, die jetzt im Alltag oft eher stranden. Da gibt es ein Projekt, das ist ganz witzig, das ist eine Ausnüchterungszelle, wo eben Personen, die über die Stränge geschlagen haben mit dem Alkohol, dort wird jetzt dieses Permakulturprojekt involviert. Dort gibt es einen Gemeindegarten und dort wird jetzt eigene Nahrungsmittel angebaut und das funktioniert prächtig. Also es gedeiht im wahrsten Sinne des Wortes. Und gerade Wendy hat uns gesagt, es macht so eine Freude, sich eben ein Stück weit aus diesen Abhängigkeiten hinaus zu bewegen. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, als die Menschen sich oft in ihrer Mentalität vorstellen können. Und es funktioniert.
Ja, genauso haben wir aber auch zum Beispiel geschaut, wie Menschen tatsächlich versuchen, auf politischer Ebene was zu bewegen. In Mals ist ja dieses tolle Beispiel mittlerweile, diese pestizidfreie Gemeinde, also diese Initiative, die sich in Mals entwickelt hat, weil sie gesagt haben, wir wollen als Gemeinde komplett wegkommen von Pestizidnutzung in der monokulturellen Apfellandwirtschaft dort.
Das ist in Südtirol.
Ja.
Finchgau, oder?
Ja, im Finchgau, genau. Ganz spannend, also wie auch Menschen dann sagen, nee, und wir ändern jetzt, wir gehen auch auf politischer Ebene nochmal weiter. Im Grunde genommen hat uns, glaube ich, immer wieder berührt, dass Menschen sagen, es kann so nicht weitergehen. Und wir können auch nicht einfach da sitzen und Däumchen drehen und warten, dass irgendwer kommt und uns sagt, wie man es machen kann, sondern wir müssen jetzt schon oder wir möchten jetzt schon versuchen, etwas zu ändern und wir gehen an alle Stellschrauben, die wir drehen können und gehen mit gutem Beispiel voran.
Es ist bestimmt ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich das Heft des Handelns auch in die Hand nimmt und merkt, dass man was bewirken kann. Und wie Familie Steingesser selbst in die Zukunft geht, das ist unser nächstes Thema.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Lieber Justein Garder, in Ihrem Buch 2084 Noras Welt ahnt Nora, die so alt ist wie ich, noch nichts von dem, was als Folgen des Klimawandels auf die Menschen und alles Leben auf unserem Planeten zukommen wird. Bis sie in ihren Träumen ihrer Urenkelin Nova begegnet. Und Nova macht ihrer Urgroßmutter massive Vorwürfe, weil sie und ihre Generation so verantwortungslos gehandelt haben, dass Novas Welt 2084 geprägt ist durch massenhaftes Artensterben, Flüchtlingskrisen, Rohstoffknappheit und Hunger. Ich hoffe, dass niemand 2084 in einer solchen Welt leben muss. Wird es trotzdem dazu kommen? Gibt es überhaupt noch unberührte Natur, die wir für die kommenden Generationen bewahren können? Gibt es Hoffnung für meine Generation und all die Generationen, die nach mir kommen?
Ihre älteste Tochter Paula hat für das Buch ein kleines Interview geführt mit Justein Garder. Der Schriftsteller beschäftigt sich in seinem Buch 2084 Noras Welt mit dem Klimawandel. Und er sagt, wir können es uns nicht leisten, pessimistisch zu sein. Wie sehen Sie das?
Ich finde, das ist eins meiner Lieblingszitate von allen Gesprächen, die wir auch geführt haben. Das haben wir als Eltern auch gemerkt. Weil wenn man sich als Familie mit so einem Thema beschäftigt, wie mit dem Klimawandel, da haben wir festgestellt, unsere Kinder stecken irgendwann den Kopf in den Sand. Das ist so ein schwieriges Thema und das hat auch oft so berührt und uns so fertig gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab so einen Zeitpunkt, ich glaube so nach der Hälfte unseres Projektes, da haben wir gesagt, sollen wir weitermachen oder können wir das noch verkraften, dieses Thema?
Ja, weil sie quasi ihre Kinder ja auch zu Kronzeugen dieser wirklich beängstigenden Veränderung machen.
Genau, und es ist eine beängstigende Veränderung. Und deswegen haben wir gemerkt, wir müssen unseren Kindern auch Handlungsoptionen aufzeigen. Wir können die nicht einfach mit diesem Ist-Zustand konfrontieren, sondern wir müssen ihnen ermöglichen, dass sie Menschen oder Projekte treffen, die etwas machen. Und wir müssen selbst in unserer Familie auch Wege finden, wie wir ins Handeln kommen. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir damit nicht die Welt revolutionieren. Aber darum geht's in dem Moment erstmal nicht. Also Paula, unsere Älteste, ist zum Beispiel ganz, die weiß ganz klar, dass strukturelle Veränderungen dringend nötig sind, auf wirtschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene und auch im globalen Zusammenhang. Aber genauso haben alle unsere vier Kinder gesagt, egal, wenn wir zu Hause sind, wir machen jetzt mal einiges ganz anders.
Wie ist es eigentlich auf Reisen auch? Hat es Ihre Wahrnehmung verändert, dass Sie alles quasi durch die Augen Ihrer Kinder auch gespiegelt gefunden haben und da einfach auch nochmal ganz die Fragen nochmal von Ihren eigenen Kindern gestellt bekommen haben, die Sie selber sich ja auch bewegt haben?
Es ist sehr intensiv. Also die Kinder bringen das oft nochmal ganz anders auf den Punkt. Die Kinder kommen aber auch oft auf Fragen, auf die wir gar nicht kommen würden. Die stellen dann wirklich Fragen. Also warum kommt man auf die Idee, diesen Gletscher abzudecken, anstatt lieber zu schauen, einen Zustand herzustellen, sodass er gar nicht schmelzen muss zum Beispiel? Also ich denke schon, dass sich unser Blick dadurch auch intensiviert hat, aber natürlich auch, weil man einfach als Eltern nochmal weiß, diese Generation und auch die Generationen, die danach kommen, die werden mit ganz anderen Herausforderungen zu tun haben, als das für uns heute der Fall ist. Und das kann einen ja eigentlich als Eltern oder ehrlich gesagt finde ich generell als Mensch gar nicht kalt lassen.
Ja genau, Stichwort als Mensch. Sie sind ja Ethnologin, Frau Steingesser, und das heißt, Sie verstehen besonders viel auch vom Zusammenleben im Alltag von Menschen, der Menschen in ganz verschiedenen Kulturen auch. Was hat Sie da am nachdenklichsten gestimmt?
Es verändert sich eben sehr rapide. Im Grunde genommen war es einerseits die Erkenntnis, es geht sehr in sehr schnellen, sehr großen Schritten voran, diese Veränderung. Gleichzeitig finden auch solche indigenen Kulturen immer wieder Möglichkeiten, sich diesen Veränderungen anzupassen. Also das haben die Sami uns ja wirklich vorgelebt, aber uns auch gesagt, Leute, wir finden uns natürlich nicht, also wir lassen uns doch nicht kleinkriegen. Sie wissen genau, wie sie Medien nutzen können, sie sind extrem eloquent und sie setzen sich ein für ihre Rechte, auch für Landrechte und sind damit auch zunehmend erfolgreich, nur vielleicht gar nicht so, wie wir das jetzt mit einer indigenen Kultur in Verbindung bringen würden. Trotzdem ist gerade bei den Sami auch der Fall gewesen, das hat uns eine Familie, mit der wir jetzt schon mehrere Sommer verbracht haben, gesagt, wisst ihr, uns, also allein über die schwedische Gesetzgebung sind wir nur Sami, wenn wir auch Rentiere züchten und halten. Und wenn es aber unmöglich gemacht wird, weil der Bergbau sich immer weiter ausbreitet, weil riesige Stauseen zur Gewinnung von Energie angelegt werden und gleichzeitig obendrauf auch noch der Klimawandel uns die Existenz der Herden quasi fast unmöglich macht, dann werden wir per Gesetz schon gar nicht mehr als Sami akzeptiert, weil wir diese Rentierzucht nicht mehr betreiben können. Also das sind ganz komplexe Verwicklungen, aber an sich war es eher oft so, dass ich dachte, unglaublich, mit was für einer positiven Energie die hier vorangehen und sagen, nee, also wir lassen uns nicht einfach das Zepter aus der Hand nehmen.
Da kam wirklich die Aussage, klar, wir sind hier riesen Herausforderungen gegenübergestellt. Andererseits haben wir uns in unserer Tradition immer den äußeren Veränderungen angepasst. Und andererseits sagte er aber, gerade werdet ihr in der westlichen Kultur, die so abhängig ist von einer globalisierten Infrastruktur, ihr werdet so viel von uns lernen können, weil wir einfach noch über viele Mechanismen des Überlebens viel besser geschult sind und viel mehr Erfahrung haben und uns darauf einstellen können, wenn eben nicht mehr die Supermärkte gefüllt sind automatisch und wir am besten alles nach Hause geliefert bekommen. Das ist ja eine Riesenabhängigkeit und die birgt auch Riesengefahren. Und das haben wir immer wieder mit offenen Augen und gerade unsere Kinder eben erlebt, wie schön und mutmachend es eben ist, wenn woanders man Lebensweisen antrifft, die da eben noch viel unabhängiger eigentlich sind.
Da möchte man ganz viel von dieser Energie und auch diesem Widerstandsgeist zu uns schaufeln. Wie sich der Alltag der Familie Steingesser möglicherweise verändert hat, das möchte ich gleich von meinen Gästen wissen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Es geht der Welt besser, wenn wir einfach nicht so viel Müll hinwerfen. Und wenn wir nicht so viel Auto fahren und wenn wir nicht so viel Flugzeug fahren.
Die 6-jährige Frieda weiß, wovon sie spricht, denn sie machte ihre erste weite Reise schon mit 2 Jahren. Klimaschutz ist für sie nichts Abstraktes. Ich bin Gabi Hafner und ich frage Friedas Eltern, wie sie sich inzwischen im deutschen Konsumalltag fühlen. Jana und Jens Steingesser sind zu Gast im Studio. Die Ethnologin und der Fotograf sind mit ihren 4 Kindern rund um die Welt gereist, um Spuren des Klimawandels aufzuspüren und auch wie Menschen damit umgehen. Ihre Reisen haben ja einen sehr ernsthaften Hintergrund und was Sie dabei entdecken, stimmt sicher nicht immer fröhlich. Ihre Kinder haben es miterlebt, viele Fragen gestellt, haben Sie schon uns erzählt. Wie kommt man dann zurück nach Deutschland in seinen eigenen Familienalltag in einer Gesellschaft, die eben in ganz anderen Strukturen, ganz anderen Abhängigkeiten auch lebt und wahrscheinlich schon erstmal mit dem Gefühl, auch was ändern zu wollen? Wie war das bei Ihnen?
Also ganz bildlich gesprochen, wenn wir jetzt von so einer langen Reise zurückkommen, wir 6 Familienmitglieder, sind wir erstmal sehr erschlagen von unserem Zuhause, wie umfangreich wir leben, was wir alles besitzen, wie groß unsere Wohnung ist, all das, was uns erstmal als viel zu viel erscheint.
Also am liebsten nochmal im Zelt leben.
Also machen wir manchmal dann tatsächlich Witz, die ersten Tage. Bauen wir nochmal das Zelt auf oder schlafen im Bus vorm Haus?
Also wir brauchen da, also genau, andererseits der Kulturschock zurückzukommen ist oft viel größer als der Kulturschock, wenn man woanders hinreist. Und da nehmen wir unheimlich viel mit. Also wir kommen wieder von so einer Reise und sind uns ganz bewusst, okay, wir wollen auch im Alltag viel mehr reduzieren, weil einfach konsumorientierter Alltag hier viel zu aufgeblasen ist. Also man merkt unterwegs, wie wenig man eigentlich braucht, auch an Ressourcen, auch wenn wir zu 6 unterwegs sind, wie wenig Wasser wir brauchen, wie wenig Energie wie gut man sich eigentlich auch damit fühlt, wenn man eben weniger verbraucht. Und damit nehmen wir sehr viel in den Alltag mit hinein und dadurch wird uns auch bewusst, wie viel man verändern kann. Viele werden das sicherlich wissen, allein vom Campingurlaub, wie wenig man eigentlich braucht. Das schaffen wir jetzt mittlerweile sehr ehrgeizig in unserem Alltag umzusetzen, auch mit viel Freude und Spaß, weil man ja von den Reisen weiß, wie erfüllend es sein kann, wenn man eben verzichtet. Das ist ja eine ganz große Sache, wo wir auch immer wieder merken, viele andere, die haben eher Angst vor so einem Wandel oder vor dem Reduzieren, weil es ein Verzicht ist. Und das ist ja erstmal sehr negativ belastet, dieses Wort und dieses Gefühl. Ich muss verzichten.
Sie erleben es als Befreiung.
Ja, also aus eigener Erfahrung und auch mit den Kindern gemeinsam, wir können mittlerweile felsenfest behaupten, nee, es ist toll, es ist ein Reichtum, verzichten zu können. Und das deklinieren wir durch ganz viele Ebenen des Alltags, Mobilität. Wir steigen viel mehr aufs Fahrrad um, haben uns jetzt ein Lastenrad mit E-Antrieb zwar, aber angeschafft, was uns aber ermöglicht, das Auto viel, viel mehr stehen zu lassen. Von der Ernährung haben wir so viele tolle Beispiele erlebt, wie man da auch viel mehr selber machen kann, wie man sich unabhängiger macht, was das für eine Freude macht, mit den Kindern die Nahrungsmittel dann selber zuzubereiten. Und das sind viele kleine Schritte, die aber wieder Kraft geben, dann mehr Schritte zu tun. Und gerade mit den Kindern hatten wir am Anfang Angst, das zu tun, aber es hat sich nicht in die Realität umgesetzt. Also die sind oft eine sehr starke Antriebsfeder, dann doch noch mehr anders zu machen.
Ja, und ganz viele Eltern werden Sie wahrscheinlich beneiden, weil Ihre Kinder bestimmt nicht jeden zweiten Tag oder zweimal am Tag nachfragen, wann sie das neue Smartphone bekommen.
Das stimmt in der Tat, das tun sie nicht. Ja, das tun sie nicht. Ich glaube, ich meine, das kann alles noch kommen. Das können wir jetzt auch nicht so ganz beantworten. Und unsere 4 Kinder sind auch ganz eigene Persönlichkeiten. Die haben unterschiedlich, gehen sie natürlich an sowas ran. Das macht das Ganze auch nochmal sehr spannend, weil im Grunde genommen kann man sagen, wir sind in einem riesigen Experiment, befinden wir uns jetzt gerade mit unserer Familie. Und so ein Experiment beinhaltet ja auch wirklich, dass es mal Fehlschläge geben kann oder dass man merkt, da ist man einen Weg gegangen, den kann man so gar nicht weitergehen. Aber im Grunde genommen ist schon eine gewisse Botschaft gerade bei Paula natürlich vollkommen angekommen. Also die ist wirklich sehr weit vornweg. Ich würde sagen, die hat uns in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich schon längst überholt.
Sie konnte wahrscheinlich gar nicht anders bei dem, was Sie ihr mitgegeben haben. Und wir sprechen gleich noch über das Thema Klimawandel und Reisen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Was passiert mit unserer Welt? Eine Familie reist auf den Spuren des Klimawandels. diese Reisen, die Sie da gemacht haben, die sind ja nicht unbedingt klimaneutral, das geht gar nicht. Man könnte jetzt ein bisschen böse oder sehr böse sagen, Sie haben ja da einen super Grund gefunden, so tolle Reisen zu machen mit der ganzen Familie, mit diesen Recherchen zum Klimawandel. Aber wäre es nicht klimafreundlicher gewesen, Sie wären zu Hause geblieben und hätten die Kraft investiert, um völlig plastikfrei zu leben und so weiter. Reisen und Klimawandel, was denken Sie darüber?
Natürlich, das ist eine Inkonsistenz im Grunde genommen, dass wir sagen müssen, das stimmt. Es ist natürlich absurd, dass wir für dieses große Projekt tatsächlich auch teilweise sehr weit gereist sind. Wir haben einerseits versucht, das möglichst zu verbinden, immer mit verschiedenen Jobs, wenn wir vor Ort waren, so dass man einfach sagt, wie wir es auch jetzt im Alltag machen, wir versuchen das möglichst zu bündeln, wenn wir schon irgendwo hinfahren. Gleichzeitig ist uns auch nochmal natürlich über diese Jahre hinweg deutlicher geworden, dass wir selbst da an unserem eigenen Reiseverhalten, auch wenn es beruflich natürlich ist, schrauben müssen. Und es ist ganz spannend, auch da gerade unsere Kinder wieder zu erleben, gerade Paula, die jetzt für das neue Projekt zum Thema Wasser gesagt hat, also eins sage ich euch gleich, wir machen das hier in der Nähe oder ich bin nicht dabei. Mhm. Also so ein bisschen hat sie uns da eigentlich die Pistole auf die Brust gesetzt und das finde ich super, weil wir wirklich gemerkt haben, klar, sie hat recht damit, wir müssen das mehr vor die eigene Haustür holen. Gleichzeitig sind wir aber schon auch der Meinung, dass wir, wenn wir eben jetzt journalistisch unsere Arbeit danach gehen und dieses Thema Klimawandel global auffassen, dass da ab und zu auch mal eine Reise in eine weiter entfernt gelegene Region einfach nötig ist.
Wir alle reisen eher mehr, weil wir es können, weil wir es uns leisten können und weil wir vielleicht auch diese Ausbrüche aus unserem komplexen Alltag, aus unserem Stressalltag brauchen. Ist es auch so eine Geschichte, über die man mehr noch nachdenken muss, vielleicht im Zusammenhang mit dem Klimawandel?
Also ich habe ja fast das Gefühl, dass es sogar so noch in eine ganz andere Richtung geht, nämlich in sowas Last Chance to See im Grunde genommen.
Ja, die Reisen in die Antarktis zu den kalbenden Gletschern.
Genau, letzte Gelegenheit, nochmal einen Gletscher zu sehen.
Oder ein Eisbär, der noch
richtig
sehr gut genährt ist.
Ja, und das ist paradox. Ich meine, das ist ja, wird ja auch immer wieder beschrieben. Also ich glaube, ich bin neulich mal auch über so eine Zahl gestoßen, dass gerade die Menschen, die grün wählen, gerne und weite Flugreisen unternehmen. Das ist ja unfassbar. Genau diese Aufgeschlossenheit natürlich dann auch der Welt gegenüber, anderen Kulturen gegenüber, diese Bereitschaft, anderes kennenzulernen. Und die ist dann eben verbunden mit so einer Reise. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt auch keine Lösung parat, wie man sowas angehen kann. Wir haben einfach für jetzt das neue Projekt, das wir bearbeiten, gesagt, gut, wir bleiben tatsächlich so in der Nähe, heißt jetzt auch nicht direkt in Deutschland, aber so, dass wir auf keinen Fall jetzt das Flugzeug besteigen müssen, wobei wir da für einen Fall auch schon definitiv abkommen werden, weil auch da wieder die Frage ist, kann man die Bedeutung, die dieses Thema Wasser hat und die existenzielle Bedeutung aufzeigen in Reportagen, wenn man nicht wirklich auch mal zeigt, wo geht's richtig ans Eingemachte und an die Frage des Überlebens. Und aber das ist ja auch nochmal was anderes als jetzt im Grunde genommen der Tourismus. Ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer mit zu sagen, man darf das nicht machen. Ich weiß ja selber, wie das ist. Ich weiß, wie wunderbar das ist. Ich weiß auch, wie prägend das sein kann für Kinder, dass sie sowas erleben können.
Und eine kleine Bilanz dieser Reisen, was die Kinder betrifft, hören Sie gleich. Weltreisen mit vier Kindern, das haben Jana und Jens Steingesser unternommen, nicht zum Vergnügen, sondern aus beruflichen Gründen und um den Veränderungen durch den Klimawandel nachzuspüren. Hat dieses viele Reisen die Kinder irgendwo auch geprägt? Die drei Kleineren, die waren da ja wirklich erst 2, 4 und 6 Jahre alt.
Eigentlich ja, sind ja unsere Kinder natürlich auch genau so weltoffen, weil wir sie auf diese Reisen mitgenommen haben, weil sie das erlebt haben, weil sie gesehen haben, was vor Ort passiert ist. Die Alpen waren eine der großartigsten Reiseabschnitte, die wir gemacht haben. Wenn wir die Kinder heute fragen, sagt mal, was würdet ihr denn gerne nochmal wiederholen? Was hat euch am meisten beeindruckt, gefallen, Spaß gemacht? Es ist immer Grönland und über die Alpen zu laufen. Also es muss tatsächlich dann nicht so weit weg sein, um abenteuerlich zu werden oder um auch so ein Thema wie Klimawandel wirklich ganz bildlich vor Augen zu haben, aber auch um einfach was ganz Außergewöhnliches zu erleben.
Und was man noch dazu sagen kann, das haben wir uns jetzt auch angewöhnt, wir nennen es eigentlich so einen Konsumfilter, also dass man vor jeder Anschaffung oder vor jeder Reise sich eben dann doch immer nochmal die Frage stellt, brauche ich das jetzt wirklich wieder? Also da wir halten nichts von Verboten mit Zeigefinger, aber man kann sich ja mal fragen, okay, welches Maß muss es denn haben und muss es immer dann die Fernreise sein, weil das haben wir auch erlebt, gerade mit den Reisen jetzt, ob Alpen oder wir sind auch durch den Odenwald gelaufen, die waren nicht weniger abenteuerlich und man findet es auch vor der eigenen Haustür und dann bringt es auch schon was, wenn man es ein Stück weit reduziert und eben das Abenteuer auch in viel näheren Destinationen sucht.
Genau, und außerdem gibt es ja noch Ihr Buch, Die Welt von morgen, und auch irgendwann ein neues Buch, wo es ums Thema Wasser geht. Da muss man nicht weit reisen, um dann mit Ihnen unterwegs zu sein. Ganz vielen Dank für Ihre vielen Eindrücke und Erfahrungen und fürs Hiersein.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Sie können dieses Gespräch noch mal im Ganzen hören auf münchner-kirchenradio.de. Einfach leben und gerne auch weiterempfehlen. Das Buch von Jana und Jens Steingesser, Die Welt von morgen, ist erschienen bei National Geographic, ist aber leider gerade vergriffen. Ich hoffe, Sie haben auch so Anregungen bekommen, diese Welt mit etwas anderen Augen zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Hafner.